Willkommen zu Bellos und Bellas, dem Podcast rund um das Wohlbefinden unserer Hunde. Mein Name ist Matthias Schohler, ich bin Tierarzt und Wissenschaftsjournalist. Zur heutigen Ausgabe bin ich nach Bern gereist, ans Tierspital. Dort befindet sich nämlich das Institut für Parasitologie der Universität Bern und ich treffe mich heute mit der Co-Direktorin des Instituts für Parasitologie, Caroline Frey. Hallo Caroline.
Hallo Matthias.
Vielleicht bevor wir da in die Thematik der Parasitologie bei unseren Kleintieren einsteigen, zwei, drei Worte zu dir. Wo hast du studiert und wie kam es, dass du in der Parasitologie gelandet bist?
Ich habe in Bern studiert, Veterinärmedizin, habe dann in einer Kleintierpraxis gearbeitet, bin dann in die Forschung abgedriftet oder für meine Doktorarbeit in die Virologie, ins Institut für Virologie und Immunprophylaxe in Mittelhäusern und von dort dann direkt in die Parasitologie eingestiegen. 2006 war das. Habe dann eine akademische Laufbahn gemacht mit verschiedenen auch Auslandsaufenthalten und durfte dann im August 2019 gemeinsam mit meiner Co-Direktorin Britta Lundström-Stadelmann das Institut hier in Bern übernehmen und seither führen wir das im Tandem.
Macht ihr vor allem Diagnostik? Ist es eher ein Forschungsinstitut? Und kannst du vielleicht so zwei, drei Sachen zur Tätigkeit, zu deiner alltäglichen Tätigkeit sagen?
Wir haben Diagnostik, wir haben Lehre, wir haben Forschung. Wir haben alle drei Stützpfeiler eines universitären Instituts. Durch die Co-Leitung teilen wir uns ein bisschen auf. Das heißt, Britta, meine Kollegin, ist vor allem für die Grundlagenforschung zuständig. Ich eher für die Angewandte mit meinem tierärztlichen Hintergrund. Und ich habe einen sehr guten Leiter der Diagnostik, aber ich bin dort wie stellvertretend auch noch involviert. Die Lehre haben wir uns auch aufgeteilt. Das heißt, ich unterrichte die Veterinärmediziner und Medizinerinnen, die Angehenden, und Britta, die Biologen, Biologinnen und Medizinstudierenden.
Starten wir vielleicht gleich mal bei den Ektoparasiten ein. Mit Ektoparasiten bezeichnen wir in der Fachsprache die, profan gesagt, Blutsauger, also die im Fell, auf der Haut parasitieren und dort versuchen, zum Beispiel Blut zu saugen. Ich persönlich als Hundebesitzer muss auch sagen, ich weiß nicht, wie gut die Compliance, also die Anwendung von Ektoparasitika ist, ich vergesse es schlicht und ergreifend, wenn keine Zecken da sind, dass ich das wieder machen sollte. Stehe ich da allein in der Gegend oder weiß man, wie gut die Compliance bei den Tierhaltenden ist?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also genaue Zahlen dazu habe ich keine. Ich weiß, dass der Ektoparasitika-Markt für die Pharmaindustrie, Veterinärpharmaindustrie, ist das ein sehr großer Markt, ein wichtiger Markt, also gekauft werden die Medikamente schon. Ob sie dann genauso angewendet werden wie empfohlen, das kann ich leider nicht sagen.
Gehen wir mal davon aus, jemand hat einen Hund und reist gar nicht groß ins Ausland mit dem. Wie groß ist überhaupt die Gefahr, dass er sich mit einem Krankheitserreger nach einem Zeckenbiss zum Beispiel oder vielleicht anderen Parasiten infizieren kann?
Also in der Schweiz ist die häufigste Zeckenart der Holzbock, Ixodes ricinus, und der überträgt Pathogene, die wir beim Mensch wirklich kennen und fürchten, wie die Frühsommermeningoenzephalitis, wie die Borreliose. Beim Hund und auch bei der Katze FSME finden wir ab und zu beim Hund, Borrelien können auch übergehen, aber meistens bleiben diese Zecken Stiche, eigentlich sind es Stiche ganz genau genommen, meistens ohne Folgen. Es gibt aber Zeckenarten, die können die sogenannte Hundemalaria übertragen, also die Babesiose. Und von denen haben wir in der Schweiz zum Glück wenige, aber es gibt sie. Und es gibt am Genfersee eigentlich ein sehr stabiles Gebiet, wo die Hundebabesiose regelmäßig auftritt. Und dann in der restlichen Schweiz sind das meistens so lokalisierte Ausbrüche, die aufflammen. und dann zum Glück aber auch wieder vergehen. Also das Risiko ist nicht gleich null, aber es ist nicht so hoch, wie wenn Sie mit dem Hund ans Mittelmeer fahren oder den Osten.
Das habe ich richtig verstanden. Bei uns Menschen ist ja die Borreliose die häufigste durch Zecken übertragene Infektion. Das ist bei Hunden und Katzen nicht so, sondern eher die Babesiose.
Die Übertragungshäufigkeit wird wahrscheinlich ähnlich sein. Wir haben rund jede dritte Ixodes Rizinuszecke trägt Borrelien in sich und kann die, wenn sie länger saugen kann, auch übertragen. Aber die klinische Relevanz von einer Babesiose ist viel höher beim Hund als von einer normalen Borreliose. Auch beim Menschen haben wir ja zum Glück nicht jede Übertragung, die eine Erkrankung gibt. Und dort gibt es dann auch noch Abstufungen, wie schlimm das ist. Kann ganz schlimm sein, kann aber zum Glück manchmal auch sich ankündigen durch diese Wanderröte und dann gut behandelt werden.
Dann FSME, die Frühjahrsmeningoenzephalitis, also die Hirnhautentzündung, auch beim Menschen, es gibt jetzt eine große Impfkampagne. Interessanterweise verläuft diese Krankheit, die viral bedingt ist, bei Hunden und Katzen in den wenigsten Fällen mit klinischen Symptomen. Weiß man eigentlich, weshalb das so ist?
Das ist auch wieder eine sehr, sehr gute Frage und da weiß ich leider zu wenig darüber. Das sind wahrscheinlich dann die Virologen, die da eher Auskunft geben können.
Katzen, Hunde, die kratzen sich die Zecke häufig auch schon ab, bevor wir sie als Tierhaltende überhaupt bemerken. Und meistens bleibt dann der Kopf in der Haut. Wie soll man sich generell dann verhalten? Jedes Mal zum Tierarzt gehen oder ist die Gefahr, dass dort eine Infektion nachträglich geschieht, mit dem Abkratzen des Körpers gebannt?
Ja, das, was in der Haut zurückbleibt, ist der Stechapparat der Zecke. Und dort ist zum Glück die Speicheldrüse nicht mehr dran. Und die Speicheldrüse brauchen wir für die Krankheitsübertragung. Also von daher, da wird keine Krankheit mehr übertragen. Was normalerweise schließt der Körper diesen Stechapparat ein mit Abwehrzellen und arbeitet den raus. Das dauert aber ein paar Wochen meistens. Und die Tiere können in dieser Zeit kratzen. Manchmal gibt es dann diese sogenannten Hotspots, wo die Tiere kratzen, wo die Haare rauskommen, rausfallen. Und wenn das passiert, dann würde ich zum Tierarzt gehen, sonst nicht.
Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Wozu der Tierarzt rät, heißt ja unser Slogan bei vetgate.ch. Ja, wozu rate ich Ihnen denn rund um Fellparasiten? Bei uns im Shop unter vetgate.ch finden Sie unter anderem den TickSafe Zeckengreifer. Dieses einfach zu bedienende Instrument wurde von dem Hausarzt Dr. Meinhold entwickelt. Er gewann in der Sendung Höhle der Löwen im Jahr 2024 mit Ralf Dümmel einen Großinvestor. Ja, was gefällt mir denn an diesem Zeckengreifer am besten? Es sind zwei Sachen. Einerseits der rotierende Greiferkopf. Damit lässt sich auch in einem Unterfell eine Zecke relativ einfach entfernen, ohne dem Hund durch das Ziehen der Haare Schmerzen zuzufügen. Zweitens verfügt er über die neu patentierte Softgrip-Technologie, womit der Parasit sanft gefasst wird, ohne das Risiko einer Krankheitsübertragung durch die Quetschung noch zu erhöhen. Schauen Sie sich den Zeckengreifer TickSafe unter vetgate.ch in Ruhe an. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne persönlich zur Seite.
Jetzt haben wir über die Schweiz gesprochen. Gehen wir mal davon aus, und das machen ja einige Leute, wir nehmen den Hund mit in die Ferien. Meistens geht es Richtung Süden, an den Strand etc. Aber was soll ich machen mit einem Hund, wenn ich zum Beispiel in die Toskana, Südspanien, Südfrankreich etc. fahre, aus parasitologischer Sicht? Was sind die besten Vorkehrungen?
Ja, da gibt es ganz klar den Schutz gegen die Ektoparasiten. Wir haben in diesen südlichen Ländern haben wir Stechmücken, die zum Teil Herzwurm übertragen können. Wir haben die Sandflies, die Leishmaniose übertragen können. Und wir haben andere Zeckenarten, die eben wirklich die Babesiose übertragen können. Von daher empfehlen wir 2-3 Tage vor Reisebeginn ein Ektoparasitikum anzuwenden, meistens als Spot-on oder auch als Halsband erhältlich. dann in die Ferien zu reisen, das zu genießen. Und spätestens 4 Wochen nach Reiseantritt braucht der Hund eine Tablette meistens mit makrozyklischen Laktonen gegen den Herzwurm. Das ist dazu da, dass falls eine Infektion stattgefunden hätte, die schon so früh abgetötet wird, dass keine Probleme entstehen.
Eine kurze Frage dazu. Du hast den jetzt einen Herzwurm erwähnt. Wenn du sagst 4 Wochen nach Abreise, die wenigsten hatten gerade 4 Wochen Zeit, um in die Ferien zu gehen. Also habe ich dich richtig verstanden? Wir reisen beispielsweise am 1. eines Monats ab. Ich komme zwar am 15. mit dem Hund wieder zurück, trotzdem gebe ich nach 30 Tagen oder 4 Wochen diese Tablette.
Wenn es einfacher ist, die gerade bei Reiserückkehr zu geben, kann man das auch da machen. Aber man sollte nicht länger als 4 Wochen damit warten. Das ist hier die wichtige Botschaft.
Wo kann eine Tierhalterin, ein Tierhalter sich über die aktuellen Empfehlungen für Entwurmung, für Parasitenschutz informieren?
Hier würde ich die Webpage, die Homepage von SCAP Schweiz sehr empfehlen. Kleiner Disclaimer, ich bin dort im Präsidium mit dabei, also ich arbeite dort mit. Auf dieser Homepage hat es einen Reisetest, kann man anwählen, welches Land das man bereisen möchte. Dann kommen die Empfehlungen, wie man die Tiere schützen kann gegen Parasiten. Es hat auch für Tierärztinnen und Tierärzte sehr ausführliche Guidelines zu jeglichsten Parasiten bei Hunden, Katzen, sogar Heimsäuger und neuerdings auch Pferde. Und auch für die Tierhalter hat es einige Flyers drauf oder kürzere Guidelines, die allgemein verständlicher sein sollten.
Ja, das ist sicher ein sehr guter und wichtiger Tipp. Ich werde diese Webadresse dann unten in die Information des Podcasts schreiben, damit die Leute auch die SCAP-Seite finden. Die andere Situation, ich bin ohne Hund nach Südspanien gereist und treffe da diesen armen Straßenhund. Den möchte ich gerne nach Hause nehmen. Jetzt hast du gesagt, es gibt dort in diesen Gebieten sehr viel mehr parasitologische Gefahren, um das mal so zu umschreiben. Was muss ich machen, bevor ich einen Hund mit in die Schweiz zurücknehme?
Aus parasitologischer Sicht ist es schwierig zu sagen, bevor ich ihn mitnehme. Also da würde ich mich vor allem mal um die regulatorischen Dinge kümmern, damit er über die Grenze kommt. Aber dann, was sicher wichtig ist bei diesen Hunden, ist eine Abklärung auf Leishmaniose. Es ist eine chronische, unheilbare Erkrankung, die kann man aber mit einem Bluttest, mit einem Antikörpernachweis sehr gut nachweisen. Ich würde den auch auf Herzwurm abklären. Auch hier geht das mit einem Bluttest sehr gut. Und ich würde den mit einem Breitband-Antelmintikum entwurmen, das heißt eines, das gegen Bandwürmer und gegen Rundwürmer wirkt, die er im Darm, eventuell im Darm hat. Gerade wenn das ein streunender Hund war oder einer, der sich selbst verpflegen musste, ist die Gefahr sehr groß, dass er so etwas hat.
Leishmaniose ist eine Krankheit, das hast du gesagt, die in Südeuropa über Stechmücken übertragen wird und sowohl beim Mensch als auch bei Tier schwere Erkrankungen auslösen kann. Jetzt stelle ich mir vor, ein Hund ist Leishmaniose positiv, eine Mücke geht dort Blut saugen und dann kommt sie zu mir. Sind Leishmaniose positive Tiere eigentlich eine Ansteckungsquelle für uns Menschen?
Also grundsätzlich ja. Aber der Vektor, also die Mücke, das ist nicht irgendeine Stechmücke, wie sie am Abend im Schlafzimmer rumsurrt, sondern das sind wirklich diese Sandflies. Und von denen haben wir wissen es, wir haben im Tessin solche, die übertragen könnten. In der Nordschweiz sind die, wenn, dann erst sehr, sehr selten vorhanden. Und was jetzt hier ganz wichtig ist, ist, dass diese Hunde diagnostiziert werden und dass sie eine Therapie bekommen. Und wenn sie unter Therapie sind, die werden die Leishmanien nicht ganz los, aber die gehen aus dem Blut heraus und ziehen sich ins Knochenmark zum Beispiel zurück. Und wenn er dann unter Therapie ist und so keine Leishmanien mehr eigentlich im Blut herumschwimmen, an Orten sind, wo diese Sandflies überhaupt stechen können, können wir den Zyklus so unterbrechen.
Jetzt noch ein paar Worte zu einem anderen Parasiten, der bei uns in der Schweiz heimisch ist, der hundsgemeine Floh. ist er ebenfalls nur im Sommer wie die Zecke oder zumindest in den warmen Temperaturen aktiv oder kommt er auch im Winter bei unseren Tieren oder bei uns blutsaugen?
Ja, der Floh. Der Floh, der lebt als Adulter auf dem Tier, aber wirklich nur als Adulter. Und alle anderen Stadien, die sind in der Wohnung. Und die Wohnung hat jahrherum etwa die gleiche Temperatur. Das heißt, die können sehr wohl auch im Winter aktiv sein. Die schlüpfen, die springen wieder auf einen Wirt, im Idealfall der Hund, vielleicht, wenn sie Pech haben, auch mal die Besitzer, und stechen und saugen Blut. Und die sind, ja, die Bekämpfung dort ist dann meistens auch, dass man einerseits die Tiere wirklich behandelt, den Hund, die Katze behandelt und halt wirklich gut staubsaugt und alles, was man kann, in die Waschmaschine schmeißt bei 60 Grad.
Also ich muss einerseits am Tier behandeln, staubsaugen, waschen, also die Umgebungsbehandlung. Aber wo steckt sich eigentlich mein Hund mit einem Floh an?
Wir haben Flöhe natürlich auch auf Wildtieren. Und wenn der Hund zum Beispiel bei einem Igelnest vorbeikommt, dann springen die auf den Hund rauf. Wenn er andere Hunde mit ihnen spielt, beschnuppert, können die vom einen Wirt zum anderen springen. Die Katze, meistens finden wir auch auf dem Hund den Katzenfloh, das ist der häufigste. Und die Katze, die bringt natürlich auch Flöhe nach Hause von ihren Streifzügen.
Jetzt bei der Zecke ist es klar, ich sehe die Zecke in der Haut stecken, dann weiß ich, er hat einen Zeckenbefall. Wie äußert sich denn ein Flohbefall oder wie komme ich denen überhaupt auf die Schliche?
Das Hauptsymptom ist sicher Juckreiz, also die Tiere kratzen sich. Und dann, wenn ich Verdacht habe, ja, da könnten Flöhe sein, ist das Einfachste. Ich kämme die aus, die Tiere, und auf einem weißen Papier und benetze dieses Papier dann ein bisschen. Und wenn Flohkot vorhanden ist, dann wird das rot. Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach. Und der Flohkot, der wird rot, weil der Blut enthält. Das ist dann eigentlich die Nahrung für die nächste Generation von Flöhen.
Ganz generell, die Hautfellparasitenschutz, da hast du das schon erwähnt, es gibt Spot-on-Produkte, es gibt peroral, also über den Magen eigentlich, man gibt es ins Fressen oder als Tablette ab, perorale Applikation nennt man das. Es gibt sogar Tierärzte, die spritzen etwas unter die Haut, oder Halsbänder darf ich nicht vergessen. Ganz generell gesagt, was ist heute die meist angewendete Methode und was sind vielleicht ganz grob gesagt die Vor- und Nachteile dieser einzelnen Applikationsarten?
Die äußerlich anzuwendenden, also Halsbänder und Spot-ons mit sogenannten Repellenzien, die gibt es vor allem für den Hund. Die Katze ist auf eine Stoffklasse, die sehr effizient ist, extrem empfindlich, kann daran sterben. Also deswegen sind wir dort eingeschränkter. Und dann die Töten oral zu applizieren oder sogar eben per Spritze. Die wirken auch, die haben aber meistens keinen repellierenden Effekt, sondern einen abtötenden Effekt, nachdem dass der Parasit Blut aufgenommen hat oder Hautbestandteile aufgenommen hat. Und da haben wir eigentlich schon den Unterschied. Bei den Repellenzien sollten sie eigentlich gar nicht erst stechen, weil sie das wirklich zurückschrecken sollte, nein, da will ich nicht drauf. Bei denen, die oral verwendet werden, die dann eben nach dem Stich, da muss zuerst dieser Stich sein. Und das kann ein Nachteil sein, je nachdem, wie oft dass die Parasiten dann noch stechen können oder wie lange.
Meine Großmutter hat immer noch von Zitronella etwas erzählt. Es gibt Leute, die denken, mit Knoblauch verfüttern kann man die Flöhe vom Stechen abbringen. Ganz grundsätzlich, gibt es eine phytotherapeutische Alternative, die man auch aus wissenschaftlicher Perspektive empfehlen kann?
Phytotherapeutika haben ganz klar ihre Wirkung und ihre Berechtigung. Wissenschaftliche Studien, die wirklich sehr sauber durchgeführt sind, gibt es dazu kaum. Hingegen zu den gehandelten Antiparasitika sind die Vorschrift, da weiß man, ja, das wirkt. Und wenn jetzt jemand auf Knoblauch oder Zitronella schwört und das Gefühl hat, doch, das funktioniert, dann finde ich, für normalen Flohzeckenbefall, wenn kein großes Krankheitsrisiko ist, weshalb nicht. Aber wenn ich reise und wirklich auf einen hundertprozentigen oder einen sicheren Schutz angewiesen bin, dann würde ich halt doch den Tierarzneimitteln vertrauen.
In der zweiten Folge dieser Podcast-Reihe durfte ich mit Expertin des Universitären Tierspitals in Zürich über Impfungen sprechen. Und da wurde auch die Impfmöglichkeit gegen Borreliose, eben, du hast das ganz am Anfang gesagt, eine durch Zecken übertragene Infektionskrankheit gesprochen. Wann empfiehlt man eigentlich eine Borreliose-Impfung bei einem Hund?
Diese Impfung gegen die Borreliose beim Hund, die ist auf dem Markt, die darf angewendet werden. Die Nachfrage ist wahrscheinlich vor allem dann gegeben, wenn die Besitzer selber schon Erfahrungen haben mit Borreliose, vielleicht selber mal eine hatten und ihren Hund davor schützen wollen oder einen Hund hatte, der Polyarthritis hatte mal und bei dem ein Borreliose-Titer festgestellt wurde. Die Borreliose beim Hund ist aus meiner Sicht relativ eine schwierige Diagnose, weil ich habe die Klinik und ich habe vielleicht einen Antikörpertiter, aber ich weiß nicht 100%, ob das die Ursache ist.
Wir hatten aber vorher auch gesagt, man kann ein Mittel auch unter die Haut spritzen. Viele Tierhaltenden gehen dann davon aus, das ist ja eine Impfung gegen Zecken, also eine Zeckenimpfung. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Eine Impfung regt das Immunsystem an. Das Immunsystem tötet dann den Parasiten oder den Erreger. Und bei den gespritzten Medikamenten ist das wirklich ein Medikament, das dann im Blut vorhanden ist, das aufgenommen wird und den Parasiten so tötet, ohne Beteiligung des Immunsystems.
Das war bereits der erste Teil dieses Podcasts über Hautparasiten beim Hund. In der nächsten Folge spreche ich mit der Parasitologin Caroline Frey über die sogenannten Endoparasiten, wie Rund- und Bandwürmer. Dabei werde ich die Expertin auch fragen, wie oft ich meinen Hund entwurmen sollte und inwieweit ein Fuchsbandwurm auch für uns Menschen eine Gefahr darstellt. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie auch wieder dabei sind. Besten Dank.
Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von UvaMed, Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner im Bereich der Tiergesundheit. Weitere Informationen finden Sie auf www.uvamed.ch.